Eine echte Ehre für mich, diese Predigt halten zu dürfen. Ich würde einfach das Wort Premiere ergänzen mit dem Wort Finale. Ja. Ein kleines oder auch großes Finale. Wir befinden uns eigentlich in einer Predigtserie. Und die Predigtserie heißt Zum Segen gesetzt. Zum Segen gesetzt. Und der Untertitel, das heißt der Titel für heute, wäre Zum Segen gesetzt im Alltag. Und daran wollen wir auch mit unserer Praxispredigt, mit unserer Duettpredigt anknüpfen. Praxis auch deshalb, weil sie nicht einfach nur ja, für die Praxis ist, sondern weil wir sie so in der Praxis auch erfahren haben, weil wir daraus auch eine Erfahrungspredigt machen können. Und deshalb ist es auch eine Praxispredigt. Ich übernehme ganz gezielt auch heute den ersten Teil. Das letzte Mal, als wir gemeinsam gepredigt haben, hat Lukas den ersten Teil gemacht und ich habe darauf aufgebaut und heute ganz gezielt den ersten Teil und übergebe dann an Lukas in den zweiten Teil der Predigt. Wir haben diese Predigt genannt Domino-Effekt, der Segen von Nähe und Substanz. Der Segen von Nähe und Substanz, eine Erfahrungspredigt. Dominoeffekt. Es gibt am Anfang einen Auslöser und dann eben einen Effekt, sozusagen eine Kettenreaktion. Und wenn wir uns als Kirche anschauen, dann gehen wir zurück auf einen Auslöser der Kirche, Auslöser der Botschaft, Auslöser des Evangeliums. Und da sind wir direkt bei Jesus selber. Jesus ist der Auslöser unseres kirchlichen Domino-Effekts. Und wir schauen uns Jesus an, wie er denn im Alltag Menschen segnete. Es gibt, ich will mal ein bisschen unterscheiden, wenn ich das so formulieren kann, kleinere Segnungsmomente, so zwischendurch am Rand auch Segen. Und dann gibt es so eine Art Hauptsegen, könnte ich vielleicht formulieren, oder Hauptsache, Hauptauftrag und dementsprechend auch eine große Segenswirkung, die, wie ich sagte gerade, also wie so eine Art Domino-Effekt, wie so eine Kettenreaktion weitergeht durch Monate, Jahre, Jahrhunderte eben bis zu uns. Und wir schauen auf Jesus, wie er und was er konkret gemacht hat, vielleicht an Aufgabe, die einen großen Segen hinterlassen hat. Wir gehen über zur ersten Folie. Womit hat denn Jesus begonnen? Gleich zum Anfang seines öffentlichen Wirkens hat er Menschen gesehen. Er war mitten unter den Menschen. Manchmal wird die Frage gestellt, wie konnte Jesus alle Menschen lieben? Und ein Pastor einer großen Gemeinde sagte, indem er sich langsam durch die Menge bewegte. Er sah die einzelnen Menschen. Ja, er sah die Masse. Aber er sah auch jeden Einzelnen darin. Er war ansprechbar, er war sogar anfassbar, er lebte Nähe. Und an diesem Beispiel hier in Markus 1,17 sehen wir, wie das ganz konkret aussieht. Also zum Beginn seines öffentlichen Wirkens hat er erstmal in Markus 1,15 sehen wir sehr schön gesagt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah. Das Reich Gottes in der Person von Jesus Christus kehrt um und glaubt dieser guten Botschaft. Und was macht er als allererstes? Er ist unter den Menschen und ruft Menschen an ihn, an das Reich Gottes, zu glauben, Gottes Kinder zu werden und ihm nachzufolgen. Das sieht wie folgt aus. Kommt, folgt mir. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesu Alltag. Die 3 Jahre seines öffentlichen Wirkens waren eigentlich 24 Stunden mal 7 geprägt genau hiervon. Menschen zu sehen, sie zu rufen zum Glauben, sie im Glauben zu wachsen zu lassen, ihnen Werkzeuge zu geben, es vorzuleben, im Glauben stärker zu werden. Wir könnten eine ganze Linie durchs Markus-Evangelium ziehen, wo das immer wieder bekräftigt wird bis ans Ende seines Wirkens. Dazu dann später mehr. Jesu Alltag heißt, Menschen nahe zu sein, sie zum Glauben zu rufen und sie mit einer Ausbildung zu segnen. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an, wenn wir bei dem Wort Menschenfischer sind. Wir nehmen jetzt jedes einzelne Wort in dieser Aussage mal ein bisschen mehr unter die Lupe und verbinden das so mit einzelnen Aussagen im Evangelium. Wie lebte Jesus Nähe ganz konkret? Wie segnete er Menschen durch seine Nähe? Und das sehen wir in dem Wort kommt. Er brüllt nicht auf Entfernung, ja, 100 Meter entfernt. Er brüllt auch nicht einmal in der Woche. Kommt einmal vorbei und sagt so, kommt und ich komme dann in 7 Tagen wieder. Bis dahin sprichst du anders, bis dahin siehst du dich anders an. Er ist ganz nah, er spricht. Er sagt, komm. Und das ist eine persönliche Einladung. Komm ist eine persönliche Einladung. Einladung, so ähnlich wie zum Geburtstag, zur Hochzeit, ja. Kommt vorbei. Es wäre schön, euch zu sehen. Kommt. Weil Jesus es so macht, weil er echte Nähe lebt, als Gottes Sohn, Retter und König, zeigt er echtes Interesse am Leben des Einzelnen. Er zeigt echtes Interesse am Leben des Einzelnen. So segnet er Menschen mit seiner Nähe im Alltag durchweg. Wir bleiben hier nicht stehen und gehen weiter zu dem Wort, folgt mir nach. Folgt mir oder folgt mir nach. Jesus sagt in anderen Worten, wenn ihr kommt, wenn ihr der Einladung folgt, dann folgt mir nach. Beobachtet mich, befragt mich, in anderen Worten, lernt intensiv von mir. Schaut, wie ich bete, was ich bete. Dazu gleich noch ein bisschen was mehr. Aber er sagt ganz gut, jetzt schaut mir sozusagen auf die Finger. Geht hinter mir her. Nachfolge, wir leben ja in einer Zeit, wo es so eine Klick-Nachfolge gibt. Okay, Klick, okay, ich folge dir. Schau mal vielleicht eine Woche, einmal in der Woche vorbei, einmal im Monat, einmal im Jahr. Das ist das Verständnis teilweise heute von Nachfolge. Dort heißt Nachfolge, du bleibst ganz nah bei mir, Nähe, und gehst hinter mir her. Du bleibst in meiner Spur sozusagen. Ich sag mal so schön, stur in dieser Spur. Da dürfen wir auch mal stur sein. In einer göttlichen Spur. Ganz wichtig, von Jesus zu lernen. Von Leitern, geistlichen Vorbildern, intensiv zu lernen. Ein Missionswerk hat in Brasilien angerufen, dort in eine Gemeinde und sagte, wir würden euch gerne Missionare schicken. Braucht ihr Missionare? Die Antwort war, schickt uns bloß keine Missionare mehr. Wir brauchen keine Missionare, wir brauchen Nachfolger, die missionieren. Wir brauchen Nachfolger, die lobpreisen. Wir brauchen Nachfolger, die predigen. Nachfolger als Pastoren. Wir brauchen zuallererst Menschen, die lernen permanent von Jesus. Nachfolger als Ehemänner, Nachfolger als Ehefrauen und so weiter. In allererster Linie Nachfolger. Ein Vater brachte mal seinen Sohn zum Geburtstag und hat sich verabschiedet, holte ihn dann wieder ab und der Sohn schien am Boden zerstört. Er meinte, was ist denn los? Sagt sie, ja Papa, so viele Geschenke, das war sein erster Geburtstag, so diese Erfahrung, so viele brachten Geschenke. Aber nur für eine einzige Person. Sie hat alles abkassiert. Und sagte der Papa, du, das ist eben sein Geburtstag. Es ist sein Fest, seine Feier. Und so ist es manchmal auch, wenn wir das Wort Nachfolge in dieser Einladung, in dieser Nähe, und zweite Worte Substanz, weglassen. Wir kommen in die Nachfolge von Jesus. Es ist sein Programm, es sind seine Anliegen, es ist, dass wir von ihm lernen. Er lehrt und lebt es. Er ist eine feste Person über einen festen Zeitraum. Wenn wir alles zusammenrechnen, alle Feste zusammenrechnen, sind wir vielleicht bei 3, 3,5 Jahren. Und er gibt ihnen eine konkrete Aufgabe. Fürs Kommen ist der Lernende verantwortlich, ob er kommt oder nicht. Für die Nachfolge, ob er nachfolgt oder nicht, ist der Lernende verantwortlich. Natürlich auch, der ihn anleitet. Aber jetzt mal aus der Perspektive des Lernenden. Und dann wird etwas versprochen. Diese Nähe und Substanz führt nämlich zum Segen. Das ist die nächste Folie. Jesus sagt, wenn du meiner persönlichen Einladung folgst, wenn du kommst und an mich glaubst und Gottes Kind wirst und wenn du von mir lernst, lifelong, lebenlang, dann werde ich dich ausbilden. Das werde ich dich ausbilden. Ich werde dich zum Menschenfischer machen. Das waren Fischer, zwei Brüder. Die wussten, was es heißt, Fische zu fischen. Sie wussten, dass es heißt, Fische aus dem Wasser zu ziehen. Jesus sagt, ich werde euch ausbilden. Er hat sie abgeholt mit diesem Wort. Ich mache euch zum Menschenfischer. Ihr werdet befähigt. Ihr werdet ausgestattet, Menschen aus dem, sag mal, gottlosen Raum zu ziehen, aus der Finsternis zu ziehen und ihnen zu helfen, Gottes Kinder zu werden und im Glauben zu wachsen. Das ist das Versprechen, das ist die Ausbildung. Ich konnte jetzt auf einige Dinge nicht eingehen, vielleicht nur so ein, zwei kurze Beispiele zu der Substanz. Thema Gebet, interessant, gleich Markus 1,35, da hat er das vorgelebt, er ist früh morgens aufgestanden, die Jünger haben gesehen, okay, wo ist er? Ah, er betet, er ist beim Vater. Dann haben sie selber gemerkt, obwohl das fromme Juden waren, er betet ganz anders. Er betet mit in einer Echtheit, nicht auswendig gelernte irgendwie Gedichte oder wie auch immer, auch gut, kann man manchmal helfen, aber er betete in Echtheit, kurz gesagt. Und dann haben sie gesagt, lehre uns zu beten. Und so ist zum Beispiel das Vaterunser entstanden. Ja, Lukas 11,1. Am Ende war das so, ja, im Garten Gethsemane, da hat er seinen Jüngern gesagt, wacht mit mir und betet. Also er hat es vorgelebt, er hat ihnen ein Gebet mitgegeben und hat sie beauftragt und sagte, wacht und betet, Markus 14, 38, gerne nachzulesen. Einfach zum Thema Gebet, genauso Bibel. Er zitierte aus dem Ärmel Jesaja, Lukas 4, das war eine Rolle von über 7 Metern und er fand die Stelle. Er wandte es ein in der Versuchung, um sich zu verteidigen. Jünger sahen das, sie folgten ihm nach. Sie beobachten ihn, sie befragten ihn, sie ahmten ihn nach. Das ist intensive Nachfolge. Und das Ergebnis ist Segen. Das ist das Versprechen, das Jesus gibt. Er schenkt diese Ausbildung. Das ist unsere Erfahrung auch mit Lukas gewesen. Erfahrung an einigen Stellen hier im JMS und auch eine Erfahrung aus den letzten 3 Jahren gemeinsam mit Lukas. Ich möchte noch die letzte Folie einblenden, denn zum Ende übergibt Jesus sozusagen den Stab an seine Jünger und sagt, da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Sozusagen, hab keine Angst. Keine Angst. Ich gehe zum Vater, aber ich werde euch immer wieder versorgen, führen, schützen und so weiter mit meiner Macht. Deshalb geht zu allen Völkern und macht sie Menschen zu Jüngern. Und bei Jüngern klingelte es, weil sie wussten, wie das läuft. Sie wussten, kommt, folgt mir nach. Ich mache euch zu Menschenfischer. Und wenn das in der frühen Kirche aussah, das wird uns gleich Lukas sagen. Ich möchte aber tatsächlich so eine kleine Stabübergabe durchführen. Ja, das ist ein Stab vom Staffellauf. Und auf diese Weise möchte ich dir einfach die Botschaft mitgeben, die hier steht. Hier steht nämlich Hauptsache, so wie es da auch steht, Hauptsache sollte immer Hauptsache bleiben. Und die Hauptsache ist, dass das Evangelium läuft durch dich, Lukas, dass du junge Menschen weiterhin zum Glauben an Jesus Christus rufst und dass du ihnen Werkzeuge gibst, im Glauben zu wachsen. Gott segne dich dafür.
Ja, Jakob hat uns mit reingenommen in den Auslöser dieses Domino-Effekts, von dem diese Predigt auch weitergehen soll. Die Jünger haben jetzt auch so eine Staffelübergabe erlebt und wir wollen jetzt mal schauen, wie lief das Ganze weiter. Wie ging es in der frühen Gemeinde und hat es funktioniert oder nicht und wie wurde es denn umgesetzt? Und wir spulen einfach mal ein bisschen vor und schauen in die Apostelgeschichte ab Kapitel 11, Vers 25. Dort sehen wir zwei Nachfolger, und zwar den Barnabas und den Saulus. Barnabas reiste dann nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie mit der Gemeinde zusammen und unterwiesen viele Menschen im Glauben. So kam es, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Eine interessante Stelle. Bis dahin waren die Jünger unterwegs, es waren einige, es waren schon weitaus mehr als die 12, auch mehr als die 70. Und sie waren unterwegs und sie haben das gemacht, was ihr Auftrag war, was sie von Jesus mitbekommen haben. Sie haben Menschen gerufen, sie haben sie ausgebildet, es wurden mehr. Sie haben sich selber Jünger genannt, sie waren einfach in Nachfolge unterwegs. Und in dieser Stadt Antiochia ist was passiert. Und zwar dieser Name Christen, den wir heute auch tragen, der ist da zum ersten Mal aufgetaucht. Aber nicht von den Jüngern selber, die gesagt haben, okay, wir sind jetzt Christen, sondern von Menschen, die sie eigentlich belächelt hatten, die das vielleicht als eine Art Schimpfwort benutzt haben oder irgendwie, um sich lustig zu machen und gesagt haben, schau mal, die treffen sich ja schon wieder, diese Christen. Die lernen ja schon wieder zusammen von diesem Jesus. Die machen ja Tag und Nacht nichts anderes. Die sind ja irgendwie übergeschnappt. So hat dieser Begriff Christen angefangen zu entstehen. Aber eigentlich kam das bei den Leuten gar nicht als Schimpfwort an, sondern bei den Jüngern war das eigentlich eine Ehrenauszeichnung. Und man sieht an diesem Begriff, wow, also wenn Menschen erkennen, dass ich einfach nur, weil ich so lebe, wie ich lebe, dass ich zu Jesus gehöre, was für eine Ehre und was für ein Zeugnis davon, dass sein Name, der Name Jesus Christus, wirklich Programm war. Dass sein Auftrag, sein Hauptauftrag, den er weitergegeben hat, dass er tatsächlich gelebt wurde. Und wir sehen wieder diese beiden Elemente von Nähe und von Substanz. Wir sehen die Nähe, die Barnabas und Saulus hier zur Gemeinde hatten. Sie waren ein Jahr lang dort, nicht einmal in der Woche, sondern sie waren dort, sie waren greifbar. Es gab tägliche Treffen, es gab persönliche Gespräche, persönliche Ermutigung. Und aber gleichzeitig die Substanz dahinter, es waren keine leeren Worte, es war kein Kaffeeklatsch, sondern es war wirklich eine Ausbildung, es fand Prägung statt. Wir wollen schauen, es war nicht nur an diesem Ort so, sondern es war an ganz vielen Orten so, an denen Paulus, aber auch die anderen Jünger, die anderen Apostel hinkamen. Wir schauen auf Philipper 4, Vers 9, dort macht Paulus eine Aussage. Er sagt, handelt nach dem, was ihr von mir gelernt und als verbindlich übernommen habt. Ihr habt es von mir gehört und auch an mir gesehen. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wir sehen an diesem Vers, wie dieses Prinzip umgesetzt wurde, dass die Jünger andere Menschen wieder rufen sollten, dass sie sie ausbilden sollten. Paulus hat erstmal gesagt, okay, ihr habt von mir gelernt, das heißt, er hat selber vorgelebt, er hat selber gepredigt. Aber ganz entscheidend, er sagt, ihr habt nicht nur von mir gehört, sondern ihr habt an mir gesehen. Ihr habt es leibhaftig von mir lernen können. Und Paulus beschreibt hier, wie gute Vorbilder sind. Gute Vorbilder haben einen Christusähnlichen Charakter, der in Wort, in dem, was sie lehren, aber auch in der Tat sichtbar wird. Wo wieder die Menschen, die es von außen anschauen, sagen, ach, das muss ja auch einer von diesen Christen sein. Der ist ja auch schon wieder am Beten. Oder der hat ja da schon wieder drei neue Leute mitgebracht, die er ausbilden möchte. So wurde dieser Domino-Effekt, den Jesus ausgelöst hat, umgesetzt. Gleichzeitig kann diese Nähe aber auch ein bisschen zu einer Stolperfalle werden. Wir wissen, dass wenn wir ganz nah mit einer Person unterwegs sind, dann prägt diese Person uns. Und das Wort Vorbilder, das funktioniert ja in der Regel im Guten. Also wir wünschen uns ja gute Vorbilder, die uns gut prägen. Aber natürlich kann auch die Gefahr sein, schlechte Vorbilder zu haben, die anderen schlecht prägen. Und vielleicht nur so ein Einwurf als Ermutigung auch an uns. In erster Linie geht es nicht darum, Paulus ähnlicher zu werden. Gar nicht. Brauchen wir nicht. Es geht darum, Jesus ähnlicher zu werden. Und wenn Jesus in dir lebt, dann bist du bevollmächtigt und berufen, als Vorbild für andere zu sein. Und dafür musst du nicht perfekt sein, sondern es braucht nur den perfekten Gott, der in dir lebt. Paulus hat von sich selber auch gesagt, ich bin der größte Sünder. Ja, mein Leben war eine Katastrophe. Aber durch Jesus und durch die Gnade, die er hineingesprochen hat, bin ich befähigt, anderen weiterzugeben, wie ein Leben mit Jesus aussieht. Jetzt wollen wir zwei Beispiele anschauen, wie das konkret in der Bibel aussah. Eins ist nochmal von Paulus, aber an einer anderen Stelle. Wir lesen aus dem Philemonbrief die Verse 10 bis 12. Hier schreibt Paulus an Philemon und schreibt ihm: Ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn Onesimus, der hier durch mich zum Glauben gefunden hat. Er war ein Nichtsnutz, als er noch bei dir war. Doch jetzt ist er für uns beide ein wirklich brauchbarer Mitarbeiter, ein rechter Onesimus geworden. Ich schicke ihn zu dir zurück und damit mein eigenes Herz. Schon gehört, ein paar Leute mussten ein bisschen schmunzeln bei dem Wort Nichtsnutz. Das hängt mit einem Wortspiel zusammen, was wir vielleicht auf den ersten Blick nicht wirklich sehen, aber der Name Onesimus bedeutet der Nützliche. Also das ist die Bedeutung von diesem Namen. Und Onesimus war eigentlich ein Sklave von Philemon, ist dort aber abgehauen. Vielleicht hat er sogar irgendwie da Besitz mitgehen lassen, das weiß man nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist er weggerannt in eine andere Stadt und war in diesem Sinn wirklich nutzlos. Und das Interessante ist, in dieser Stadt, wo er hin ist, vermutlich Rom, dort ist Paulus ihm begegnet und er hat das Evangelium gehört und sein Leben hat sich komplett verändert. Und es ist wieder genau das passiert, was der Auftrag war, was Jesus mitgegeben hat. Paulus hat Onesimus gesehen. Eigentlich hätte er eine Person sehen müssen, die weggerannt ist, die untreu war, die viele Dinge falsch gemacht hat. Aber Paulus hat gesehen, das Herz, das plötzlich offen war, eine Veränderung im Leben. Und er hat gesagt, hey, komm und folge du Jesus auch nach. Und Onesimus ist darauf eingegangen, ist mit Paulus mitgegangen in so eine wirkliche Zeit von Ausbildung. Und Paulus sagt am Ende dieser Zeit, er nennt Onesimus meinen geistlichen Sohn. Da sehen wir, wie eng diese Nähe gelebt wurde, wie eng Onesimus Paulus hinterherging, Schritt für Schritt von ihm gelernt hat, wie man mit Jesus lebt, Schritt für Schritt gelernt hat, im Glauben zu wachsen, von null auf, von einem Leben, was komplett ohne Gott war, wo viele Dinge schief liefen. Und das Krasse ist, am Ende dieser Zeit, als Paulus ihn wieder zurückschickt zu seinem Herrn, zum Philemon, sagt er über Onesimus, er ist mein eigenes Herz. Also Paulus hat ihm alles mitgegeben, was er über die Nachfolge wissen muss. Es war nicht nur so ein Teil, so ja, hier, die drei Sachen wären vielleicht gut, sondern er hat wirklich sein ganzes Leben geteilt, sein ganzes Glaubensleben geteilt, sein ganzes Herz, was für Jesus gebrannt hat, dem Onesimus mitgegeben. Jetzt kommen wir mal zu einem zweiten Beispiel, ein bisschen weg von Paulus, und sehen auch was von einer Frau, die Lydia. Lydia war eine Frau, die auch Jesus angenommen hat, die angefangen hat, ihm nachzufolgen und die Nähe auf eine andere Art und Weise gelebt und auch möglich gemacht hat. Lydia war eine gastfreundschaftliche Frau und hat hier auch Haus geöffnet für Menschen, die Jesus kennenlernen wollten, die Jesus nachfolgen wollten, die von ihm hören wollten. Und in ihrem Haus ist wie eine, ja, ein Gemeindegebäude, könnte man sagen, geworden. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, Vers 40. Aber sie gingen vom Gefängnis aus zunächst zum Haus der Lydia. Dort traf sie sich mit den Geschwistern und machte ihnen Mut. Dann verließen sie die Stadt. Dieses Beispiel soll auch ein Beispiel sein, wie Nähe gelebt werden kann. Indem man gastfreundschaftlich ist, indem man sein Haus öffnet, indem man anderen Einblick gibt in sein Leben, sie teilhaben lässt. Und zugleich zeigt dieser Vers aber auch wieder die Substanz, die passiert. Es wird ihnen Mut gemacht. Diese Treffen sind nicht nur da, um irgendwie nett zu reden, um ein bisschen zu plaudern, sondern man wird aufgebaut. Der Glaube wird gestärkt und Menschen, die dieses Haus wieder verlassen, die sind verändert, die brennen mehr für Gott. Ihre Leidenschaft, Jesus nachzufolgen, wurde gesteigert. Und deshalb schreibt Paulus auch in Römer 12, Vers 13, bemüht euch um Gastfreundschaft. Und Gastfreundschaft ist hier nicht nur irgendwie erwähnt, sondern eigentlich im Kontext von ganz vielen Geistesgaben. Weil Gastfreundschaft nicht etwas ist, was man nicht so ernst nehmen sollte, sondern es ist ein Schlüssel für Tiefe und Aufbau in der Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde. Es ist aber auch ein Türöffner für das Evangelium. Menschen haben in der Welt ganz viel Oberflächlichkeit. Aber wonach sie sich sehen, ist Echtheit, ist in die Tiefe zu gehen und so ja, sinnbildlich die Tür des Hauses zu öffnen, jemanden mal zum Essen einzuladen, verändert auch ganz viel im Herzen der Menschen, dass sie geöffnet sind für das, was Jesus ihnen mitgeben möchte. Und in dem Sinn wollen wir auch so langsam zu einer Anwendung von dieser Predigt kommen. Ich möchte einmal dich auffordern, darüber nachzudenken, gibt es einen Bereich, wo ich mit Jesus schon ein Wegstück gegangen bin, wo ich erlebt habe, was Nachfolge bedeuten kann, wo ich im Glauben gewachsen bin, was ich jemand anderem mitgeben könnte. Und dann frag doch Jesus heute oder die nächsten Tage, welche Person könnte ich das mitgeben? Für welche Person kann ich in der nächsten Zeit wie so ein Paulus oder wie eine Lydia werden, einfach mein Leben zu öffnen und ein Stück von dem zu teilen, was ich im Glauben erlebt habe und die Person darin anzuleiten. Und dann überleg dir konkret, okay, was möchte ich dieser Person weitergeben? Und das ist die Substanz, zu der wir auch aufgefordert sind. Nicht nur ein bisschen oberflächlich zu bleiben, sondern wirklich zu sagen, hey, ich habe erlebt, wie Gott mich durch Krisen getragen hat. Und wenn du möchtest, zeige ich dir, wie es bei mir gemacht hat. Und ich helfe dir, dass er dich auch durch deine Krisen trägt. Jetzt ein Blick auf die andere Seite. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich möchte lernen. Ich möchte auch ganz neu in meiner Nachfolge wachsen. Und dann überleg dir doch, welche Person in deinem Umfeld ist für dich ein Glaubensvorbild oder für die Situation, in der du gerade stehst, schon einen Schritt weiter. Und was gibt es, was du von dieser Person lernen möchtest? Vielleicht sagst du, hey, ich möchte auch so mutig reden können wie du. Oder du sagst, hey, ich merke, dein Gebetsleben ist so echt, ich möchte davon lernen. Es können ganz viele Dinge sein. Ich möchte auch gar nicht zu viel ausführen, sondern ich denke, ihr merkt selber schon in eurem Herzen, okay, was gibt es, wo ich im Glauben wachsen möchte? Und dann trau dich doch und sprich diese Person an. Ich glaube, wenn diese beiden Dinge, wenn das nicht was ist, was man einmal jetzt nach dieser Predigt macht, sondern was man immer wieder macht, was zu einem Lebensziel wird, dass man sagt, ich bin nahbar für Menschen um mich herum, ich zeige Menschen um mich herum, wie sie mit Jesus leben können, aber gleichzeitig auch, ich bin immer wieder dabei, selber zu lernen und selber zu fragen, Jesus, wo kann ich weiter wachsen in der Nachfolge? Wenn das passiert, dann wird dieser Domino-Effekt, von dem wir gehört haben, weitergehen und er wird nicht aufhören. Er wird mehr und mehr Menschen erreichen, weil genau diese Dinge, Nähe zu anderen zu haben und in dieser Nähe Substanz zu leben, echt und authentisch zu sein, diese Dinge sind das, was Glauben wirklich aufblühen lässt und wo Nachfolge stark wächst. In dem Sinn würde ich gern zum Abschluss beten, dass Gott unsere Herzen genau mit diesem Ruf erreicht, dass wir selber immer wieder uns hinterfragen, wo möchte ich wachsen, aber wo kann ich weitergeben und andere näher zu Jesus führen. Danke, Jesus, dass du unser größtes Vorbild bist. Danke, dass du vorgelebt hast, nahbar zu sein für Menschen und dass du uns aber auch ausstattest mit allem, was wir dafür brauchen. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt in die Herzen hineinsprichst von jedem Einzelnen, dass du zeigst, wo Dinge sind, wo wir wachsen möchten im Glauben und dass du uns Mut gibst, es anzugehen, dass du uns Mut gibst, auf Menschen zuzugehen, die dort einen Schritt weiter sind und uns anleiten können. Und zugleich bete ich, dass du viele Menschen hier ansprichst, die es aufs Herz bekommen, geistliche Eltern für einzelne Christen zu sein, für einzelne Nachfolger zu sein, die wachsen möchten. Und dass der Dominoeffekt, den du ausgelöst hast, dass er fortbesteht hier in der Gemeinde, bei jedem, der im Livestream zuschaut, dass er fortbesteht und viele, viele Menschen in die Nachfolge zieht und in Leben mit dir zieht, mit dem Ziel, dich zu ehren, Jesus. Amen.